Fuck Purity, der Podcast, der aufräumt mit restriktiver Sexualmoral.
Hallo und herzlich willkommen nach einer langen Zeit, nach einer langen Pause, zu einer neuen Folge Fuck Purity. Es gab tatsächlich eine Mutterschaftspause, wer hätte es gedacht? Keiner hätte es gedacht, aber ich habe ein Baby bekommen und dadurch hat sich alles ein bisschen verzögert. Aber ich möchte gerne weitermachen mit diesem tollen Podcast, weil das Spaß macht und es einfach noch so viel zu erzählen gibt und ich ganz viele liebe, tolle GästInnen habe, die ich eigentlich gerne noch interviewen möchte. Und darum geht es heute weiter. Ich habe heute für euch dabei die Sarah. Schön, dass du da bist, Sarah.
Hallo, ich freue mich.
Ja, wir hatten schon mal eine Folge aufgenommen, aber die hat es nicht durch den Schnitt geschafft. Aber jetzt schön, dass wir heute nochmal die Gelegenheit haben. Wir machen erstmal eine kurze Vorstellung. Wo kommst du her? Was machst du gerade?
Jetzt gerade liege ich hier ganz gechillt auf meinem Sofa. Wir haben ein bisschen kalt, deswegen habe ich so eine Kuscheldecke noch bei mir. Ah. Und ich bin, man hört es vielleicht, ich bin aus der Schweiz und vielleicht kennen mich die einen auch. Ich bin auf Instagram als die fromme Heretikerin unterwegs und so haben Mona und ich uns auch kennengelernt über Instagram.
Ja, das war, ich glaube, das war tatsächlich noch während Lockdown-Pandemie. Das ging ja eine Zeit lang, von dem her ist da einiges passiert in dieser Zeit online. Und ja, da haben wir uns kennengelernt und dann, wir haben uns leider noch nicht live gesehen. Du und ich, wir haben es noch nicht geschafft.
Stimmt, aber es ist schon echt lange, es sind jetzt drei Jahre oder was? Also schon echt lange jetzt.
Ja. Ich finde es auch schön, wie man einfach Fernfreundschaften haben kann. Das tut gut.
Ja. Wir haben einen Verein gegründet, ein Baby bekommen, geheiratet.
Ja, genau, über die Hochzeit wollen wir heute auch ein bisschen quatschen. Wir haben ja, beide sind wir aufgewachsen in verschiedenen Freikirchen quasi. Du würdest ja auch sagen, das war eine Freikirche, oder? Haben aber unterschiedliche Lebenswege. Magst du einfach kurz skizzieren, wo du aufgewachsen bist und wie du dich quasi davon distanziert hast und wo du heute stehst, falls du das irgendwie kurz zusammenfassen kannst?
Oh, schwierig. Ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemand, der aus einer Freikirche kommt, das kurz zusammenfassen kann, aber ich probiere es.
Okay.
Ich bin aufgewachsen in der Schweiz in einer Krishona, was man das kennt. Vielleicht so an der Grenze zu Deutschland kennt man das noch. Und dann bin ich mit 16 Jahren bin ich raus, aus verschiedensten Gründen, aber einer der Hauptgründe war bestimmt die Purity Culture, ganz bestimmt. Mhm. Deswegen ist es auch ein Thema für mich. Und ich bin dann aber, ja, vielleicht so Mitte 20, Ende 20 nochmal mit dem Glauben in Berührung gekommen. Ich habe einfach gemerkt, hey, ich habe gar nie richtig dekonstruiert. Das war eben dann auch in der Zeit, wo ich die Mona kennengelernt habe. Mhm. Genau, und jetzt bin ich, keine Ahnung, wo ich bin. Ich würde, glaube ich, sagen, ich bin Agnostikerin, aber ich bin wieder in einer Kirche. Ich bin in der EMK, also der methodistischen Kirche. Mhm. Ich habe angefangen, Theologie zu studieren, bin da momentan so ein bisschen auf Unterbruch. Also irgendwo immer noch so zwischen Stühlen und Bänken.
Ja, cool. Ja, was ich das Spannende finde, ist, gerade wenn man irgendwie mit Purity Culture aufgewachsen ist, da ist ja so heiraten so das Ziel, das große Ziel, auf das man quasi schon als kleines Mädchen vorbereitet wird, zu heiraten und dann Kinder bekommen. Und wenn man sich eben aus diesem ganzen so ein bisschen, aus diesem ganzen Kontext so ein bisschen distanziert und das ganze Thema einfach mal entweder auf Pause lässt oder eben dekonstruiert, also quasi so ein bisschen auseinander nimmt und hinterfragt, dann ist es ja so, dass man sich schon die Frage stellt, so heiraten, macht das Sinn? Soll man das tun? Soll man das nicht tun? Was hat dich dazu bewegt, zu sagen, okay, du möchtest heiraten?
Das ist voll eine gute Frage, die ich gar nicht beantworten kann. Also ich glaube, mein Mann hat mich dazu bewegt.
Das ist doch schön.
Und ich habe halt gesagt, naja, okay, warum nicht? Es war sicher schon, was du gesagt hast, man wird halt schon darauf vorbereitet, so. Das ist halt schon so das Ziel. Deswegen, das war wahrscheinlich so tief in meiner DNA verwurzelt, dass ich das gar nie in Frage gestellt habe. Und wahrscheinlich auch schon noch ein Teil von meiner Persönlichkeit, ich bin schon hilflos sentimental. Also ich glaube, auch wenn ich nicht Christin wäre, ich finde es halt schön, so Feste feiern, alle Leute zusammenkommen und dekorieren und so, das mag ich halt schon. Also von daher wahrscheinlich so ein bisschen beides und dann eben halt auch, der hat mich halt gefragt, ich habe halt ja gesagt.
Oh, ist ja auch okay. Ja. Ist ja schön, dass er gefragt hat.
Ja.
Ja. Was ich nämlich so ganz viel gehört habe, vor allem von meinem Vater, ist so dieses, ja, es macht doch überhaupt keinen Sinn, noch zu heiraten, wenn man doch eh schon zusammenlebt. So. Weil ihr habt ja schon vorher zusammen gewohnt. Ich weiß nicht, ob ihr sogar ein Haus gekauft habt. Aber wie war es für dich, zu heiraten, auch wenn ihr schon vorher zusammen gelebt habt? Weil das bin ich immer so gewohnt, dass das so ein ganz so ein, hä, es macht doch keinen Sinn, warum soll man da noch feiern? So.
Also ich glaube, wenn ich das meinem 16-jährigen Ich gesagt hätte, dann wäre es vielleicht anders gewesen. Mhm. Aber jetzt heute in dem Kontext, wo ich mich befinde, war das irgendwie gar nicht komisch. Weil jetzt auch in der EMK ist es nicht so ein Ding. Also das ist ja eh in der Schweiz, gehört die EMK zur Landeskirche. Da ist es ja normal eigentlich. Also es ist eine Freikirche, aber gehört auch zur Landeskirche. Und das ist halt normal, dass man auch zusammenlebt vorher. Also ich glaube, das machen fast alle so eigentlich.
Ja, natürlich.
Ist es gar nicht mehr so ein problematisches Ding. Aber ich weiß, also ich glaube, zu der damaligen Zeit, wo ich noch aktiv in der Krishona dabei war, in dieser Zeit hätte man das auch komisch gefunden. Ich wahrscheinlich auch. Ich hätte mich rechtfertigen müssen wahrscheinlich dafür.
Ja, das glaube ich auch. Wie war das für dich? Hat so dieser Hochzeitstag an sich dann irgendwie das verändert, wie man danach zusammen ist? Oder war es einfach ein schönes Fest der Liebe? Also wie würdest du es beschreiben?
Ich hatte vielleicht früher schon das Gefühl, so wenn man das dann macht und dann vor Gott noch so bestätigt, dann wird das irgendwie besonders gut und heilig und so. Aber let's be honest, also seit wir verheiratet sind, wir strugglen wirklich 30 Mal mehr. Wir haben echt richtig, ja, es ist wirklich schrecklich. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es irgendwie 23 eine verhexte Zahl oder so. Also wir haben es gut, aber wir haben wirklich mehr Probleme, seit wir jetzt verheiratet sind. Mhm. Und ich weiß nicht, das ist ein absolutes Märchen, dass das irgendwie dann einen Zauber auslöst und ab dann ist alles gut. Nee, stimmt nicht.
Im Gegenteil. Ja, weil das hatte ich nämlich immer so das Gefühl, so. Das war so die Erwartung an einem Hochzeitstag und ich dachte auch so, die Hochzeit selber fühlt sich dann so magisch an. Aber ich kam mir ganz komisch vor, weil ich habe ja ganz, ganz jung geheiratet und bin inzwischen geschieden, für die ZuhörerInnen, die das noch nicht wussten. Genau, und für mich war das so ganz komisch. Ich habe mich an diesem Tag so, ich weiß, ich bin da lang gelaufen und es hat sich aber alles so angefühlt, als würde ich da jetzt einfach irgendwie durchgehen, weil das halt dazugehört. Aber es hat sich nicht so besonders oder magisch oder irgendwie angefühlt. Ich habe mich auch irgendwie fast sogar ein bisschen komisch gefühlt. Ich dachte so, dass es danach sich so alles ändert und dass sich das so besonders anfühlt und so. Weil man irgendwie mit diesen Erwartungshaltungen aufwächst.
Ja. Total. Ja. Ich weiß von vielen in meinem Umfeld, die das sehr, sehr ähnlich erlebt haben wie du. Ich glaube, bei mir war es anders, weil ich halt einfach schon mega lange schon aus diesem System raus bin. Und wie, ich habe halt vorhin schon mit Männern zusammengewohnt, jetzt nicht verheiratet, aber ja, ich glaube, das hat sich einfach für mich deswegen so ein bisschen anders angefühlt. Ich hatte nicht diese Erwartungshaltung davon.
Wie ging es dir allgemein? Ich habe nämlich immer mal wieder auf Instagram, hast du ja Sachen geteilt, von wegen, die halt einfach diesen ganzen Hochzeitskult angesprochen haben. Und ich dachte, das wäre vielleicht auch ein interessantes Thema, darauf einzusteigen. Weil egal, ob man jetzt in freikirchlichen Kreisen groß geworden ist oder außerhalb, Hochzeit ist ein Riesending, ein Riesenevent.
Oh, es hat mich echt fertig gemacht. Ich bin nicht so anfällig auf solche Trends und so, aber ich habe halt trotzdem gemerkt, das beeinflusst dich halt schon. Also wenn du überall siehst, wie du das machen müsstest und vor allem so diese unzähligen Bastel-Tutorials und man muss irgendwie noch ein Büchlein haben für in der Kirche zum Hinlegen, was die Leute singen sollen oder Spiele und irgendwelche, keine Ahnung, wie hieß das, wo man die Plätze verwiesen bekommt. Wie sagt man dem? Gibt es da einen Namen dazu?
Ja, weißt du, was ich meine? Tischreservierungen. Oh, ich weiß
nicht. Ja, irgendwie so. Ja, und dann mega fancy mit kleinen Cocktailgläsern und irgendwie den Namen drauf gemalt. Und ja, zu viel, einfach zu viel. Ja.
Ich weiß von Freunden oder Bekannten, die geben, glaube ich, irgendwie so fast, ich weiß nicht, ob es 50.000 oder 100.000 sein werden für die Hochzeit aus, wo man quasi dann als Gast schon, das quasi schon zur Höflichkeit gehört, dass man $500 schenkt, einfach weil es so teuer ist, also finde ich schon auch, wow.
Das ist so krass und das, ja, ich eben, und das setzt dich halt noch unter Druck, also du kannst noch so resilient sein dagegen, aber und dann irgendwie brauchst du 5 verschiedene Kleider, weil du ja dann am Abend noch zur Party was anderes anziehst als morgens zur Kirche und etc. etc. Und du brauchst natürlich, du darfst ja eigentlich auch nicht in der Kirche heiraten, das muss ja irgendwie Open Air sein und am besten noch in Italien auf einer alten, in einem alten Schloss oder so. Oh, das ist so zu viel einfach.
Ja, ja, die Träume sind nach oben offen, würde ich sagen, was Hochzeiten angeht.
Und der Geldbeutel auch, echt. Das ist ja wirklich krass.
Ja. Wie habt ihr für euch entschieden, was für euch das Passende ist für eure Hochzeit?
Ich habe einfach gesagt, mir ist mega wichtig, ich bin gesundheitlich, habe ich echt recht Probleme, seit so zwei, drei Jahren. Und habe dann einfach gesagt, mir ist es mega wichtig, dass ich mit meinem ganzen Körperkram, dass ich irgendwie zurechtkomme. Das heißt, ich brauche vor allem Zeit, ich muss vor allem irgendwie ausruhen können. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, dass wir die Hochzeit eigentlich ein ganzes Wochenende lang machen. Also wir haben Freitagabend haben wir so eine Zeremonie gemacht und dann war es dann auch fertig eigentlich. Und dann Samstag war es total gemütlich. Wir sind alle gemeinsam mit den geladenen Gästen, waren wir so auf einer Alpenhütte. Mhm. Und zwar, ja, das war einfach mega, weil es überhaupt keinen Stress hatte. Wir hatten kein Programm, wir hatten keine irgendwie, oh, man muss um 4, muss man Fotos machen oder so. Und sogar dann ohne so Punkte und ohne Zeitlimits und so, wir hatten trotzdem ab und zu knapp Zeit. Also ja, es war dann trotzdem zwischendurch ein bisschen stressig. Und das finde ich schon krass. Also wenn ich mir überlege, was man in einem Tag alles dann durchboxen muss, in einem normalen Hochzeitsfest, ja, ist schon echt krass.
Ich weiß, wir standen damals irgendwie eine Dreiviertelstunde lang und Leute haben uns gratuliert, weil wir irgendwie so ja, um die 250 Leute da haben. Und man hatte sonst irgendwie aber auch kaum Zeit, mit den einzelnen Menschen zu reden. Deshalb finde ich das irgendwie so schön, dass ihr sagt, ihr wart auf einer Alm und hattet dort irgendwie mehr Zeit zusammen. Weil das ist ja auch das Schöne, weil zur Hochzeit kommen Leute von weit her. Und dann, wenn man gar nicht so viel Zeit hat, ist es ja irgendwie ein bisschen schwierig manchmal. Ich meine, aber vielleicht manche Leute, mit denen will man auch gar nicht so viel Zeit verbringen, ich weiß auch nicht. Aber ich denke, die habt ihr nicht eingeladen. Wie habt ihr denn das gemacht? Mit wen lädt man ein, wen lädt man nicht ein?
Das ist so schwierig. Das ist echt total schwierig. Und wir sind uns da nicht so ähnlich. Mein Mann und ich, der kann sich total gut abgrenzen. Aber ich mache eigentlich überall Freunde. Ich kann irgendwo zum Einkaufen gehen und ich lerne jemanden kennen und dann denke ich, oh, ich mag dich so, ich lade dich ein. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe so viele Leute eingeladen, die ich eigentlich gar nicht so gut kenne.
Also du hattest ja noch in deinem WhatsApp-Status, wenn du findest, dass du auch eingeladen werden solltest.
Ja, weil ich vergesse es halt manchmal auch. Und dann denke ich so, also zum Beispiel, ich habe jemanden eingeladen, ich habe die noch nie gesehen. Wir haben einfach über Instagram ab und zu mal Kontakt gehabt und irgendwie hat sich das einfach so ergeben. Und ich hätte bestimmt noch 100 mehr einladen können. Aber mein Mann hat dann irgendwann gesagt, so Sarah, jetzt ist langsam gut. Das war auch, also er hatte irgendwie, glaube ich, 35 Leute eingeladen und wir hatten ja, glaube ich, 120 am Schluss. Der Rest war alles von mir. Das ist so, ja. Es war wirklich schwierig und wir hatten nur an einer Stelle so ein bisschen ein Problem, weil mein bester Freund, seine Freundin, das war so ein bisschen, ja, das war so ein On-and-Off-Ding über lange Zeit und ich habe die auch gar nie richtig kennengelernt und mir war es dann ein bisschen, wir wussten nicht, ja, wenn die beide kommen, gibt es dann Streit und wie würde sich das auf die Hochzeitsfeier auswirken. Und wir haben dann aber so gemacht, dass wir einfach gesagt haben, weißt du was, wir laden die einfach auch mit ein. Und wir sehen es dann. Also im Notfall haben die halt dann Streit, aber dann müssen die das zusammen regeln. Und es war dann im Nachhinein, war so cool, dass sie dabei war, weil sie echt, ja, ich hatte so ein bisschen einen kurzen Dämpfer an diesem Tag und sie war dann eigentlich die Person, die mir diesen Dämpfer irgendwie wieder gedreht hat. Also die musste dabei sein.
Ach, schön. Ja, das ist ja immer mit vielen Menschen, da gibt es auch Spannungen. Hattet ihr viel Verwandtschaft dabei oder auch so Leute, die du noch von Freikirchenzeiten quasi kanntest?
Ja, es war sehr spannend. Ich habe ja eine ganze Clique eigentlich so aus dieser Freikirchenzeit, wo wir uns immer noch eigentlich, also wir sind immer noch befreundet. Das konnte sich irgendwie retten. Ich kann nicht genau sagen, wie, aber das hat sich irgendwie gerettet über die Jahre. Und die waren wirklich dabei. Und das ist so eine Mädels-Clique und die sind, es ist halt, wie es so ist, die sind natürlich alle jetzt mit Menschen aus der Jugendgruppe dann verheiratet und so. Man sucht sich ja seinen Partner oft aus der gleichen Kirche auch oder aus der Nachbarskirche. Ne? Ja. Deswegen, das war wirklich eigentlich so ein Revival aus der Jugendgruppe dann wieder. Und es war echt witzig, weil man merkt einfach, das sind Menschen, die dich so, so lange schon kennen. Und jetzt meine meine Freundinnen und Freunde, die haben sich halt auch entwickelt in der Zwischenzeit. Einige haben auch so ein bisschen dekonstruiert und so. Und es war halt einfach unfassbar auch witzig, wie wir auch teilweise Spaß gemacht haben über diese alte Zeit und so. Und jetzt zum Beispiel am Freitagabend nach der Zeremonie haben mich meine Freundinnen dann ins Brautgemach geführt, weil ja jetzt die Hochzeitsnacht kommt. Und die wollten mich dann vorbereiten. Eine hatte so ein Hotdog-Würstchen dabei und ja, komm, wir üben mal. Und das war völlig schlimm. Wir hatten natürlich auch ein bisschen Alkohol gehabt und es war echt, ja, es war wirklich witzig. Und einfach, wir haben uns lustig gemacht über diese Purity-Culture eigentlich. Und als wir 16 waren, 15, 16 waren, war das ja alles noch voll ernst. Und ja, wir sind ja alle erwachsen geworden. Wir haben gemerkt, naja, alles kann man nicht so machen, wie das gelehrt wurde.
Ja, und ich denke, selbst wenn die jung geheiratet haben, werden sie inzwischen wahrscheinlich auch anders denken über Dinge, wie sie damals gedacht haben.
Absolut, absolut, ja, ja. Also es gibt schon noch welche, die noch ein bisschen mehr drin sind, aber auch die würde ich sagen. Und ich war ja in einer moderaten Kirche, das möchte ich immer wieder so ein bisschen betonen. Also es war ja, war ja ziemlich okay jetzt aus der Kirche. Man bekommt ja sonst noch Dinge mit, aber rein von der Kirche, das war okay, ja.
Ja, was war denn der Dämpfer? So an so einem Hochzeitstag, da sollte ja immer alles rundlaufen, aber ist es nicht immer, ne? So.
Nee. Ich glaube, das ist auch eine Utopie, dass man denkt, oh, es wird alles perfekt, man kann es noch so gut planen, es geht halt dann trotzdem manchmal nicht. Ja, das Problem war halt, ich verliere die Haare und ich war so, ich bin eine echt eitle Person und ich habe einfach, am Freitag hatte ich eine Wig auf. Das heißt, es war irgendwie geregelt. Und dann am Samstag wollte nicht so viel Aufwand betreiben und habe halt die kurzen Haare, habe ich mir vorgenommen, dass ich einfach mit kurzen Haaren schminken, schon ein bisschen schön machen und so. Aber weil der Tag halt einfach so cool war, wir sind noch baden gegangen und dann irgendwie sind wir in der Sonne gelegen und haben noch Spiele gespielt und keine Ahnung, es wurde immer später. Und als wir zurück sind, kamen halt von überall halt auch Leute, ah, wir wollten noch was reden mit dir und so. Und ich habe einfach komplett die Zeit vergessen. Ich habe bis zum Abend spät habe ich mich nie umgezogen. Ich habe weder geduscht, mich noch geschminkt und ich hatte halt auch die Haare nicht schön gemacht. Und ja, ich habe dann, das war erst am Sonntag eigentlich, habe ich so gemerkt, oh Scheiße, ich habe nie gecheckt, ob man zum Beispiel die Kopfhaut gut sieht, weil eben wie gesagt, ich habe so kahle Stellen. Und da wurde ich ein bisschen, habe ich gemerkt, ich werde hektisch, weil ich glaube, na, dann gibt es die Fotos und dann sieht man, dass ich eine Glatze bekomme und ich bin nicht mal geschminkt und ich hatte wirklich bis irgendwie ich ins Bett ging, hatte ich noch die nassen Badekleider an. Und ja, das war irgendwie so, nein, ich sehe so scheiße aus, ich bin so hässlich und das an meiner Hochzeit. Und dann war eben diese Freundin von meinem besten Freund, die mir am Sonntag, die hat mir einfach ihre Fotos geschickt, die sie gemacht hat. Wir hatten Selfies gemacht. Und ich sah auf jedem dieser Selfies sah ich so hübsch aus. Und das war für mich dann so, oh, zum Glück hat sie diese Fotos gemacht, weil ich wusste dann, nee, ist alles gut, ich sehe gut aus. Ich sah gestern gut aus. Aber das war im ersten Moment war so ein bisschen Dämpfer. Ich habe mir das anders vorgestellt und dann ja, war es dann ganz anders, als ich es mir geplant habe.
Ja, das ist ja schon so, Schönheit ist irgendwie ein wichtiger Bestandteil der Hochzeit, ne?
Ja, total. Ja.
Ich habe mich richtig geärgert, als ich die Hochzeitsvideos gesehen habe und die Bilder und mein Kleid so eine Ecke nach innen gemacht hat. Und das irgendwie, ich saß ziemlich nach unserem Fotoshooting, das hatte ich total viele Grasflecken und das war noch vor der Kirche. Und dann saß ich da Ewigkeiten, um diese Grasflecken rauszuwaschen. Und dadurch, dass ich so lange saß, hat sich irgendwie das alles so zusammengerafft und an einer Stelle dann so richtig reingedrückt. Und das sieht man, also ich sehe es heute noch, ich das Video angucke und die Bilder, wie ich reinlaufe. Ich kann das verstehen, dass man sich da so ärgert. Aber ich meine jetzt klar, ist es da nochmal was anderes mit den Haaren. Wie lange weißt du das schon? Ich habe nur mitbekommen, dass du dir die Haare kurz geschnitten hast auf Instagram. Aber mehr habe ich nicht mitbekommen. Außer, dass du schöne Perücken hast. Also ich finde, du bist ein sehr schöner Mensch.
Ja. Dankeschön. Ich weiß es noch nicht so lange eigentlich. Also ich hatte die Vermutung, ich weiß, dass ich halt dünne Haare habe, schon lange. Aber dann war ich im Krankenhaus für einen Monat dieses Jahr und dann hat es mir eine der Pflegerinnen hat's mir gesagt, hey, haben Sie das schon mal ausgecheckt? Haben Sie das gesehen? Und da wurde es mir so ein bisschen bewusster. Und jetzt war ich vor, glaube ich, 3 Monaten oder so, war ich bei einer Ärztin. Und da wurde es dann bestätigt. Aber man kann nicht sagen, ob ich jetzt eine totale Glatze bekomme, ob ich einfach Haarausfall habe oder ob sich das verändert. Keine Ahnung. Man weiß auch nicht, woher das kommt. Das ist halt einfach.
Okay.
Ja.
Ja, da wird es dann bestimmt auch überall im Internet. Ich habe ja schon ganz oft irgendwelche Sachen gesehen bei Haarausfall, die Vitamine und das und das. Und da gibt es ja dann auch ganz viele Informationen, wo man bei ganz vielen Fragezeichen hat.
Ja, total. Und das ist auch, also man, das heißt ja auch gar nichts. Ist, bei mir sind die Blutwerte alle gut. Und ich habe eigentlich, also ich habe halt eben diese genetische Krankheit, aber ob das der Grund ist, warum jetzt die Haare ausfallen, das kann halt irgendwie keiner sagen. Und ich muss sagen, für mich war das halt eben, ich bin echt eitel. Ich möchte gut aussehen. Ich sage, alles andere von diesen Symptomen, die ich von der Krankheit habe, das ist alles okay, das kann ich irgendwie handeln, aber das, ja, das betrifft halt das Äußere. Und das war echt dann mies. Und auch auf die Hochzeitsfeier hin zu wissen, naja, es kann sein, dass du halt eine Glatze hast, du halt einfach.
Ja, das ist dann schon was, wo man sich Gedanken macht, weil das hat man sich anders im Kopf gehabt, so wie man am
Ja,
Hochzeitstag aussieht.
komplett, ja. Aber ja, also ich meine, jetzt, Fotos sind gut und dank der Freundin wusste ich das dann auch ziemlich schnell. Das ist gut
Ah,
werden.
sehr schön. Wie war es so für dich? Mit welchem Bild von Partnerschaft bist du aufgewachsen, so was eben Purity Culture angeht? Und wie hat sich das dann verändert, als du mit 16 Jahren dann diese Kreise verlassen hast?
Ich glaube, das war also auch von meinen Eltern her, das war immer sehr ausgewogen. Die führen eine spannende Ehe, sag ich mal, aber eine gute Ehe. Und es war halt schon immer so ein bisschen, das letzte Wort hat der Vater oder der Ehemann. Genau, mit dem bin ich so ein bisschen aufgewachsen. Und ja, ich glaube, das hat sich dann irgendwie gar nicht so verändert. Ich habe, wie gesagt, mit 16, ich bin einfach raus. Ich habe nichts dekonstruiert. Ich habe nicht mir überlegt, was macht wirklich Sinn, was möchte ich mitnehmen und was geht gar nicht. Aber so dieses, der Mann ist das Oberhaupt, der hat letztendlich das Sagen. Die letzte Entscheidung quasi, die fällt der Mann. Das habe ich gar nicht dekonstruiert, das habe ich ganz, ganz lange mit mir mitgeschleppt. Und ich weiß, ich kann mich an eine Begebenheit erinnern mit meinem Mann, wir sind durch den Wald gelaufen und ich habe das Unterordnungskonzept, habe ich irgendwie versucht, theologisch zu begründen. Und wenn ich jetzt heute denke, denke ich so, was habe ich mir überlegt? Ich habe dann irgendwie so, es gibt so dieses Bild, wo Mann und Frau Rücken an Rücken stehen und dann quasi immer der eine nach vorne kommt und der andere nach hinten geht, so. Wie ein Krebs, muss man sich das vorstellen. Aber es ist ja auch schlussendlich, es funktioniert ja auch nicht. Also es kann ja nur gleichberechtigt sein. Alles andere geht halt nicht. Aber ich habe das wirklich bis ganz lange, das war vor 3 Jahren, habe ich das irgendwie noch versucht, aufrecht zu erhalten.
Ja klar, ich finde es auch interessant, wie viele Dinge man einfach. Es ist ja einfach eine Prägung, oder es ist nicht nur eine Prägung, es ist irgendwie, ich weiß nicht, Indoktrination, aber es ist einfach so stark in einem selber verankert, dieses Weltbild, wie man sich selbst zu anderen wahrnimmt oder auch sich selbst als Frau zu Männern wahrnimmt. Und ich merke, das sind Sachen, die kriegt man, auch wenn man sich intellektuell damit beschäftigt, mit Gleichheit und so, die kriegt man trotzdem noch nicht einfach so mit einem Fingerschnipsen weg.
Was ich bis heute so manchmal merke, ist dieses Gefühl von, stimmt das wirklich? Ist es wirklich gut, dass ich das jetzt gemacht habe? Ist das wirklich der Mann für mich? Und das ist ja völlig abstrus, weil ich immer noch in diesem Denken festharre, dass Gott irgendwie den Himmel aufreißt und dann eine Wolke irgendwie das Licht so durchlässt und das Licht fällt dann auf diesen einen Menschen. Und das ist der Mensch für dich. Ne, und das passiert halt nicht. Also es ist schlussendlich eine Entscheidung, die wir fällen. Ich habe die Entscheidung gefällt, aber gerade wenn wir halt streiten oder so, merke ich, da sitzt ein kleines Teufelchen. Das ist mein Fundi-Teufelchen. Und es sagt halt, ja, bist du sicher, ob das wirklich von Gott so gewollt war? Oder hast du jetzt eben menschlich reagiert und entschieden? Und das ist jetzt quasi die Quittung dafür. Habe ich schon immer noch.
Spannend.
Ist ganz schlimm.
Ich weiß, ich hatte eine Freundin und die hat so damit gehadert, ist diese Beziehung von Gott, ist sie nicht von Gott. Ich weiß, an einem Tag hat sie ihn geküsst und am nächsten Tag hat sie Schluss gemacht, weil sie da dann irgendwie doch das Gefühl hatte, dass es. Oh, es war irgendwie. Mir tat es so leid.
Ja. Das war ich mit 16.
Du mit 16?
So war ich, so war ich ganz lange. Also ich würde sagen, fast bis 25, 26 war ich so. Und eben jetzt, ich habe das immer noch. Ich kann einfach jetzt es besser einordnen und auch besser damit umgehen. Und ich habe einen gewissen Pragmatismus entwickelt und habe halt jetzt, wenn diese Gedanken kommen, denke ich halt so, naja, dann habe ich jetzt halt die Quittung dafür. Dann ist halt jetzt so. meine, Scheiden ist echt anstrengend, Mona. Ich glaube, du kannst da ein Wort davon reden. Also da muss man sich das echt gut überlegen, will man diesen Weg gehen? Und wir haben es ja gut, deswegen, das ist ja einfach dieses alte Fundi-Teufelchen, das da spricht bei mir.
Ja, ich muss sagen, für mich ist Hochzeit nicht mehr so dieses auf so einem krassen Podest. Es war so früher so dieses eine, wobei ich muss sagen, dafür, dass es so eine lebenslange Entscheidung ist, die man da theoretisch trifft, sollte man die nicht so überstürzt treffen, wie ich sie mit 21 getroffen hatte. Aber ich hatte halt gedacht, so ja, ich dachte so gar nicht mal so, es gibt nur diesen einen, sondern ich dachte halt, ja, Liebe ist eine Entscheidungssache, keine Gefühlssache. Und man entscheidet sich für diese eine Person und dann muss es einfach werden. So, dann muss man da einfach dran arbeiten und ja. Und das alles andere wird irgendwie so ein bisschen kommen, was nicht gekommen ist. Ja. So viel sei gesagt. Es hat nicht funktioniert. Aber es steht so auf so einem hohen Podest. So, das ist so die Lebenserfüllung als Frau, dass man einen Mann gefunden hat und dann eben den bis zum Lebensende hat. Aber klar, genau, es ist so beides. Einmal kursiert dieses so, ja, der Richtige von Gott mit quasi Brief vom Himmel, so, es ist der Richtige. Ich weiß nämlich, bei mir war es damals so, ich hatte so gerade gebetet und das ganze Thema Gott abgegeben. Und danach habe ich eine SMS bekommen. Als ich auf mein Handy geguckt habe, hatte ich eine SMS von ihm. Woran stand, hast du schon mal über uns nachgedacht? Und es war für mich natürlich ein Zeichen. Vorher war es immer nur alles platonisch und irgendwie so einfach so ein freundschaftlicher Austausch. Und dann auf einmal so, wo ich Gott gerade dieses ganze Thema hingeworfen habe, so, ja, findet du den Richtigen für mich, ich gebe das dir. Und so. Und dann war diese Nachricht da und das habe ich als Zeichen genommen. So. Also selbst wenn man so Zeichen vom Himmel hat, heißt es noch nicht unbedingt, dass man die Ratio ausschalten sollte.
Ja, absolut. Und das ist ja genau das Perfide daran. Also da warst du jetzt sehr jung. Da kann man sagen, ja gut, das war halt jugendlicher Leichtsinn oder keine Ahnung, noch nicht die nötige Reife. Aber ich habe vor vielleicht 6 Jahren oder so, hatte ich ganz lange das Gefühl, dass Gott mir sagt, dass ein Mann der Richtige wäre. Und wir haben auch uns getroffen und kennengelernt und so. Also man kann das auch später noch haben, dieses Gefühl. Das ist ja nicht was einfach jugendlicher Leichtsinn erklärt. Sondern vielmehr ist es diese Prägung, die man halt mitnimmt. Und das kann ganz lange im Kopf drin bleiben.
Und ich habe so immer noch das Gefühl, also ich muss sagen, ich habe immer noch diese Idealvorstellung in meinem Kopf. Ich habe immer noch die Idealvorstellung in meinem Kopf und ich will sie noch nicht aufgeben. Ich will sie noch nicht aufgeben, dieses, dass man einen Partner findet, mit dem man es wirklich bis zum Lebensende aushält. Also nicht nur aushält, sondern wirklich einfach eine Partnerschaft hat, an der beide Menschen wachsen. Also dieses Ideal, das habe ich noch nicht aufgegeben. Deshalb bin ich ja auch selber am Überlegen, nochmal zu heiraten. Weil ich dieses Ideal noch nicht aufgegeben habe. Und jetzt weiß ich nicht, ist es was Gutes oder ist es nichts Gutes. Also ich hadere damit. Aber ich habe dieses Ideal und ich will es nicht loslassen. So, ich will irgendwie...
Ich gebe dir meinen Segen. Ich glaube, das ist komplett okay.
Danke, Sarah. Ja, weil irgendwie, ich finde, es ist eine schöne Vorstellung. Ich finde, es ist eine schöne Vorstellung, dass man einem anderen Menschen begegnet und sich gut mit diesem Menschen versteht und sich dafür entscheidet, an der Seite dieses Menschen, gleichberechtigt gern, einfach das Leben zu machen und das Leben zu meistern. Und ich muss sagen, ich bin jetzt durch eine Scheidung durch, mit Kindern involviert. Und es war die Hölle. Es ist die Hölle noch. Und ich muss sagen, ich will das für meine Kinder nie wieder. Also ich finde, das, was jetzt meine 2 Kinder, die aus dieser Beziehung sind und aus dieser Scheidung und so, das mit durchgegangen sind, ich möchte das für die Kinder nicht mehr. Also jetzt kann ich es nicht mehr ändern. Aber wenn ich jetzt nochmal eine Entscheidung treffen würde, dann würde ich mir vor der Partnerwahl besser Gedanken machen. Und dann halt wirklich sagen, okay, man versucht wirklich mit allem, was man kann, an dieser Beziehung zu arbeiten. Weil es ist viel einfacher, wenn Kinder beide Personen im Haushalt erleben. Weil sobald man 2 verschiedene Haushalte hat, ist die Zeit, die eine Person mit den Kindern verbringen kann, geht deutlich runter. Da muss man sich viel absprechen und so weiter und so fort. Und solange beide Parteien irgendwie gut für die Kinder sind, ja, also nein, ich würde auf jeden Fall jede Frau bekräftigen darin, wenn sie dieses Gefühl hat, dass es ihr und den Kindern besser geht ohne diesen Menschen, diese Entscheidung zu treffen und sich zu trennen. Aber was man halt eben dann hat, ist, dass halt eben die Zeit, die die Kinder verbringen können mit jeweils dem einen oder anderen Partner, dann halt eben runtergeht. Ist auch okay, wenn diese Person nicht gut für die Kinder ist. Aber ich für mich, nochmal, möchte das nicht durchmachen. Und deshalb, keine Ahnung. Weil ich finde, gerade für Kinder ist es schon theoretisch schöner, wenn man in so einem sicheren Zuhause aufwachsen darf.
Ja, aber ist nicht, also die Scheidung, ob die jetzt offiziell vollzogen wird oder ob das jetzt eine häusliche Trennung ist zum Beispiel. Also man muss ja nicht verheiratet sein und eine Trennung ist einfach mies und schrecklich. Und, aber die Möglichkeit, die muss halt einfach bestehen. Ich finde, das ist auch etwas, es gibt ein Lied von Pedro the Lion, das ist, glaube ich, sogar ein christlicher Sänger, der das einfach nicht so raushängen lässt. Und das heißt Options. Und es geht darum, ich liebe dich, aber ich bin froh, dass ich die Option habe, mich auch scheiden zu lassen oder dich zu verlassen zu können. So, das finde ich irgendwie so erleichternd. Ich habe die Option.
Ja.
Ich darf gehen. Und er darf auch gehen oder sie.
Ja.
Das ist die Option, die wir haben.
Und ich muss sagen, dieses im Kopf zu haben, einfach schon allein diese Freiheit im Kopf zu haben, so dieses ich kann gehen, hilft einem enorm, wenn man sich nicht darauf versteift, zu sagen, okay, ich muss bleiben, egal was. Ich muss sagen, das schafft so eine Spirale, die einen runterzieht. Also wenn man so dieses Gefühl hat, man ist gefangen in einer Situation, das zieht einen runter. Und wenn man aber das im Kopf einfach die Freiheit lässt, und das finde ich ist ein grundsätzliches Ding, im Kopf die Freiheit zu haben, ich kann mich jederzeit anders entscheiden. Ich kann jederzeit Entscheidungen treffen, mein Leben zu ändern. Ich kann es entscheiden. Also diese Entscheidung kann man treffen in eine negative Richtung, dass man sich schwieriger macht oder dass man Scheiße baut oder so. Und manche Entscheidungen, die sind vielleicht auf die Langfristigkeit freier und jetzt gerade im Moment schwieriger. So war es jetzt mit meiner Scheidung. Ich habe es mir jetzt erstmal schwieriger gemacht. Aber trotzdem habe ich mir mehr Freiheit in meinem Kopf geschafft. Diese Freiheit, diese persönliche Freiheit, Entscheidungen zu treffen, die darf man sich nie verbauen. Und ich merke, die habe ich in meinem Kopf nicht gehabt. Also ich habe mich ja ganz lange nicht getrennt und ganz lange in dieser Beziehung geblieben. Ich weiß, ich habe noch am Anfang, als wir dann eben unseren Verein hatten und die Plattform, wo sich Menschen ausgetauscht haben, ich weiß, ich habe richtig mitgefiebert mit den Menschen, die eben unglücklich in ihrer Beziehung waren, weil ich habe gedacht so, ich würde es wirklich jedem wünschen, eine gute Beziehung zu haben und sich aus ungesunden Beziehungen oder auch Ehen zu trennen. Und dann habe ich wirklich mitgefiebert und die Menschen einfach ermutigt, wenn sie quasi an so einem Punkt waren, wo sie gesagt haben, boah, ich weiß nicht, wo ich sie ermutigt habe, einfach eine Entscheidung für sich selbst zu treffen. Und ich weiß, aber mir habe ich das noch nicht zugestanden. Das hat noch ein bisschen länger gebraucht. Ja, aber ich finde, das ist eben was ganz Wichtiges. Und eben aus dieser Freiheit heraus, dass man weiß, okay, es ist eine Ehe, aber ich muss nicht bleiben, aber ich darf bleiben, finde ich, ist eine ganz andere Freiheit.
Ja. Ja, du hast vorhin gesagt, du möchtest das gerne für dich noch einmal erleben oder halt, du möchtest es erleben. Mhm. Ich finde das total berechtigt. Ich finde es eigentlich etwas Schönes, wenn man sich für einen anderen Menschen interessiert und sagt, hey, ich möchte Höhen und Tiefen mit dir erleben, ich möchte da durchgehen mit dir. Wir beklagen uns in dieser heutigen Zeit ja immer darum, oh, es will sich niemand mehr irgendwie verpflichten, es will niemand mehr Schwieriges irgendwie durchstehen. Naja, in einer Beziehung kann man das ja gut üben. Und ich finde gerade gewisse Strömungen im Feminismus, die machen das ja dann irgendwie wie ein bisschen schlecht. Also man muss möglichst unabhängig sein und möglichst alleine das alles schaffen und so. Aber es ist was Schönes, sich verlassen zu können auf jemand anderes. Ich finde das was Tolles. Und ich sehe das jetzt aus meiner Perspektive auch als chronisch kranker Mensch, dass mein Mann das mit mir mitmacht, ist echt schwierig und das kostet ihn viel, aber es ist auch echt entlastend und schön, dass er das macht. Und ich bin sehr dankbar dafür. Und das hätte ich ja nicht, wenn ich ihn nicht hätte. Da wäre ich allein.
Ja. Ja, da frage ich mich auch immer wieder, muss ich das eigentlich nicht alles einfach alleine schaffen können? So muss ich nicht einfach selbst stark genug sein, hier alles allein zu schaffen. Ich bin ja gerade alleinerziehend mit 3 Kindern und ich habe ja theoretisch einen Partner, nur lebt der auf der anderen Seite der Welt nicht ganz, aber er lebt in Amerika und dadurch ist er sehr weit weg und ich mache hier alles alleine. Und da frage ich mich nämlich schon auch, sollte ich nicht eigentlich quasi die Stärke haben, ohne Beziehung auszukommen und keine Ahnung was. Aber ich merke für mich, ich finde das auch einfach dieses Schöne, so zusammenwachsen zu können. Und ich glaube, dass da ganz viel Kraft auch drin liegen kann, wenn wir selber vulnerabel sind. Und wenn wir sagen, okay, wir machen uns zumindest von guten Menschen ein Stück weit abhängig. Oder wir nehmen Hilfe an.
Ja, und wir sind ja bezogene Wesen. Also das sieht man ja bei Kindern am besten. Kinder können ohne andere Menschen, andere Bezugspersonen nicht überleben. Das funktioniert nicht. das hat einen Grund, wir sind bezogen, wir müssen irgendwie in der Beziehung, können wir wachsen, können wir lernen, können wir auch uns selbst vielleicht ein Stück weit kennenlernen. Ich finde das mega wichtig. Und deswegen, ich finde diese Anti-Ehe-Haltung, ich kann es verstehen und ich glaube auch, es muss sich noch viel politisch vielleicht tun. Aber eine Beziehung per se zu haben oder auch mehrere, das ist ja eigentlich, spielt das ja keine Rolle dann. Das muss ja auch nicht immer eine Liebesbeziehung sein. Das kann ja auch, das können ja Menschen sein, die sagen, hey, wir wollen einfach zusammen wohnen zum Beispiel. Aber sich voneinander abhängig machen, ich finde das was Schönes und ich finde das was Gutes. Also immer abhängig machen von, wie du gesagt hast, einem positiven, in einem konstruktiven Umfeld so.
Ja. Ja, was ich auch nämlich erlebe oder was man eben auch ganz oft hört, ist so dieses, ja, es braucht ein Dorf, um quasi ein Kind großzuziehen. Und wenn ich mir Berichte anschaue oder auf Instagram halt eben Sachen lese von anderen alleinerziehenden Menschen, ist einfach eben ganz oft auch eben Einsamkeit ein Thema. Ja. Oder aber auch eben dieses nicht das Dorf haben und wie sehr es quasi dadurch auf die Kräfte, an die eigenen Kräfte eben geht, wo man eben sich dieses Dorf wünschen würde. Und ich glaube, so ein Dorf zu haben, also ich bin neidisch auf jeden, der da mehr Unterstützung hat, weil ich denke, wir sind auch irgendwie vielleicht nicht dazu geschaffen, alleine zu sein. Das ist jetzt natürlich schon auch noch so ein bisschen christliches Weltbild, das da durchblickt, wenn man das so ausdrückt. Aber ja, ich denke, wir Menschen sind schon Beziehungswesen und können in guten Beziehungen gedeihen oder in einem Umfeld mit guten Menschen und guten Beziehungen. Und da können wir Kraft rausziehen.
Es gibt ja diesen Ausspruch aus der Bibel, wo Jesus sagt, Gottes Haus hat viele Wohnungen. Und ich finde so mega, obwohl es jetzt halt sehr christlich ist, ich finde das sehr treffend, weil nur weil wir nicht allein sein können oder das nicht gut ist für uns, heißt es ja nicht, dass wir diese Zeit nicht auch brauchen. Also ich kann ja in mein Haus gehen, in mein Zimmer, das abschließen. Ich brauche die Zeit alleine, aber ganz alleine, immer nur alleine, nur Einsamkeit, das ist nicht gut. Und das sieht man ja auf der ganzen Welt. Und ich glaube, dieses Konzept von einem Haus, wo viele Menschen sind, aber wo man sich auch zurückziehen kann, das finde ich ein mega schönes Konzept. Wenn der Himmel so ist, dann möchte ich in den Himmel.
Das klingt schön. Ja, ich merke das auch. Ich merke auch, ich brauche Zeiten, wo ich auch einfach nur alleine sein kann, wo ich für mich Entscheidungen treffen kann und mich nicht absprechen muss oder wirklich einfach mal alleine durchatmen kann. Aber wo ich dann eben auch wiederum in Gemeinschaft dann total auftank. Und was ich eben merke, ist auch, man hat dieses Auftanken auch nicht nur in Partnerschaft. Das wird einem ja ganz oft eben, wenn man in der christlichen Bubble Single ist, ist so quasi so ganz schlimm so. Aber ich muss sagen, was man eben auch hat, also es muss nicht die Partnerschaft sein, aus der man unbedingt Kraft zieht. Man kann auch einfach einen coolen Kreis an Freundschaften sich aufbauen, mit denen man alt wird. Das ist dann vielleicht eine andere Ebene, wobei es auch Leute gibt, die einfach sagen, hey, okay, ich ziehe mit besten Freunden in eine WG oder sonst was. Ja. Also da gibt es ja schon einfach Lösungen oder viele Möglichkeiten, wenn man sich nicht im Kopf auf ein Modell versteift, sagen wir es so. Ja. Und da habe ich gemerkt, dass wirklich Freundschaften auch tragen können und dass die enorm wichtig sind und dass das aber auch was Wichtiges ist, dass man weiterhin pflegen sollte, auch wenn man in einer Beziehung ist. Mhm. Weil das auch ist, was einen vielleicht trägt in schweren Zeiten der Beziehung oder auch, wenn was zu Bruch geht oder so. Also ich finde Freundschaften, auch wenn sie nicht auf Dauer immer mit den gleichen Menschen sein müssen, also man muss jetzt nicht mit der besten Freundin oder dem besten Freund aus der Kindheit bis ans Lebensende, es gibt einfach unterschiedliche Zeiten, in denen man mal mit den Menschen mehr Kontakt hat und mal den Menschen näher ist. Aber ich denke, wenn man Freundschaften in seinem Umfeld hat, dann ist es was total Wertvolles.
Absolut.
Weil es dann eben auch nicht alle Erwartungshaltungen, die man an die Partnerperson hat, projiziert. Ich weiß nicht, wie ihr das so lebt jetzt in eurer Ehe, weil man ist ja schon auch aufgewachsen mit diesem so, der Mann füllt einem alles oder Gott erfüllt einem alles. Aber es ist ja schon so, dass man ganz viele eigene Bedürfnisse, die man hat, dass man eben von dem, wie man aufwächst, da schon teilweise so mit aufwächst, mit diesem Verständnis so, dafür ist der andere zuständig. Wie löst ihr das für euch?
Ja, das war für mich ganz, ganz lange ein Riesenstruggle, weil ich habe so viele Bedürfnisse und ich bekomme das nie erfüllt von einem Menschen allein. Das funktioniert gar nicht. Ich habe das aber immer gewollt, ich habe das gesucht und war dann immer unfassbar frustriert, wenn ich gemerkt habe, mein Partner, der kann das nicht erfüllen, der kriegt es nicht hin. Und ich hatte, das ist ganz lustig, ich hatte eigentlich immer Ex-Freunde. Ich hatte bis jetzt nur heterosexuelle Beziehungen und ich hatte immer Ex-Freunde, die sehr künstlerisch, sehr musisch waren. Das spricht mich unfassbar an. Das waren sehr viele Berufsmusiker auch darunter. Und es war immer, das war so schön und so toll, aber dann fehlte halt ein anderer Teil. Und jetzt mit meinem Mann, der ist überhaupt nicht musisch, das ist bei ihm ein Ding, das ist irgendwie gar nicht ausgebaut. Aber es ist so schön, weil er hat halt andere Stärken, die ich vorher nicht gesehen habe oder nicht, ja, keine Ahnung, nicht, diese Bedürfnisse nicht gestillt wurden irgendwie. Also zum Beispiel, wir können so viel lachen und er ist auch aus einer Freikirche. Also wir haben so diese gemeinsame Vergangenheit, wir können über diese alten Kirchenlieder lachen und solche Sachen. Aber es ist halt schon immer jetzt dieser Stress wieder, naja, das Musische, das kann er halt irgendwie nicht abholen. Und ich habe erst jetzt eigentlich so langsam, wo ich lerne, ich habe eine ganz gute Freundin, die ist sehr, sehr künstlerisch, mit ihr kann ich über Stunden philosophieren. Dann habe ich eine Freundin, die ist so gut mit so Planungssachen, wo ich einfach viel besser zuhören kann als bei meinem Mann zum Beispiel. Ich hole mir jetzt eigentlich so diese Dinge ein bisschen ab. Wenn ich merke, dass mein Mann kann das nicht, es funktioniert nicht zwischen uns, dann hole ich das bei meinen Freundinnen oder Freunden ab. Und das stärkt eigentlich auch unsere Beziehung. Manchmal ist er dann ein bisschen beleidigt, weil er denkt, na, meine Antwort gefällt dir nicht oder meine Meinung interessiert dich nicht. Aber es ist halt, manchmal versteht man sich halt auch einfach nicht. Und das kann man an einem anderen Ort auch gut, diese Bedürfnisse kann man gut stillen an anderen Orten. Also nur ein Mensch, der alles erfüllen muss. Was, das ist ja ein Übermensch, das gibt's ja gar nicht.
Ja. Ja, ich merke aber auch, dass es mir schwerfällt, weil ich auch an mich die Erwartungshaltung sein so habe. Ich möchte das auch für meinen Partner sein. Also ich möchte auch diese ganzen, ich möchte alles für meinen Partner sein. Ich merke, also dieses, was du sagst, dass deinem Mann es damit manchmal schwerfällt, wenn quasi deine Meinung nicht so gehört. Ich habe auch schon Momente gehabt, wo mein Partner dann quasi nochmal andere Freunde gefragt hat und dann erst quasi sich seine Meinung voll gebildet hat oder eine Entscheidung getroffen hat, wo ich gedacht habe, oh, ich habe doch das Gleiche schon gesagt. Ich finde, es ist auf jeden Fall ein gutes Learning, wenn man irgendwann mal sagt, okay, nee, ich muss nicht alles erfüllen und die andere Person muss nicht alles für mich erfüllen, sondern wir können zusammen lernen und wir haben aber auch ein Umfeld und können das da rausholen, weil ich finde nämlich, wo man eben auch dazu geneigt sein könnte, ist halt eben, wenn man merkt, oh, mein Partner erfüllt das aber nicht. Soll ich mich jetzt trennen oder nicht? Ich glaube, das ist aber auch so ein ganz schwieriges Ding. Genauso wie, okay, reicht es, um zusammen zu sein und bis zum Lebensende quasi glücklich zu sein? Oder dann, wenn was nicht stimmt oder nicht passt, so soll ich mich trennen, soll ich mich nicht trennen? So. Und dann versucht man das so hochzurechnen. Ich weiß nicht, ob es mit diesen Unsicherheiten, ob das dann mit mir so geht. Was würdest du in so einer Situation empfehlen? Also, wo würdest du sagen, das sind so crucial points für dich, um in einer Beziehung zu bleiben? Und was sind so für dich so die Red Flags, wo du sagst, okay, nee, da wäre eine Trennung eher angebracht?
Also mal abgesehen von den ganz offensichtlichen Red Flags wie Gewalt oder Missbrauch oder so, ist für mich halt schon, wenn man den anderen nicht blühen lassen kann. Also mein Ziel ist es ja, dass ich irgendwie aufblühen kann in meinem Leben. Ich möchte ja in den Punkten, wo ich vielleicht noch nicht so weit bin, wie ich das gerne möchte, oder auch in den Sachen, die ich bereits gut kann, möchte ich mich ja irgendwie austoben können, ich möchte wachsen, ich möchte besser werden, ich möchte irgendwie glücklich sein. Und wenn mein Partner das nicht unterstützt oder klein hält oder, keine Ahnung, kein Verständnis dafür hat, zum Beispiel, ich bin eine sehr musische Person, und wenn ich jetzt merken würde, dass der das irgendwie beschneidet, eben, mein Mann hat jetzt überhaupt kein... Das ist dem, wenn ich schreibe sehr viel und dann lese ich ihm manchmal die Texte vor und er findet das schön, aber er versteht es halt nicht so richtig. Aber er sitzt da und er hört die immer an. Ich kann ihm immer die vorlesen. Und das ist mega schön. Aber wenn ich jetzt merken würde, der möchte sogar gar nicht mehr, dass ich so schreibe zum Beispiel. Der unterbricht das irgendwie oder so. Der macht mich klein in dem. Das wäre für mich eine absolute Red Flag. Und es gibt bestimmt noch anderes. Aber das wäre jetzt so das Erste, was mir in den Sinn kommt. Wenn jemand dein Aufblühen verhindert.
Ja. Und was wären für dich Faktoren, wo du sagen würdest, okay, da lohnt es sich für eine Beziehung zu kämpfen? Oder was sind so diese positiven Vorzeichen, die jetzt dir einfallen würden? Oder wo du sagen würdest, das wäre für dich wichtig in einer Beziehung?
Ja, ich kann ja gerade aus dem Nähkästchen plaudern. Wie gesagt, wir haben echt ein bisschen eine schwierige Zeit hinter uns. Wir stecken wahrscheinlich mittendrin. Mhm. Aber was mich, was mir sagt, warum es sich lohnt, jetzt daran festzuhalten, ist, ich fühle mich dann immer doch wieder sehr leicht mit ihm. Wir können ganz viel lachen. Mhm. Eigentlich blödeln wir sogar ganz oft. Wir haben eine Geheimsprache entwickelt, die nur wir sprechen. Und das ist alles so, in diesen Momenten fühle ich mich so unfassbar leicht. Und diese Leichtigkeit, die ist es echt wert. Weil diese Welt ist so schwer. Mein Leben ist so schwer. es reicht, ich mag das nicht die ganze Zeit haben. Und jemand, der mich leicht macht, und wenn es nur kleine Momente sind, für das lohnt es sich. Also Humor finde ich etwas unfassbar Wichtiges, wenn man gemeinsam lachen kann, wenn man das Leben genießen kann auch gemeinsam, wenn man an schönen Dingen Freude hat. Und ich mag halt, ich mag Kinder, ich mag Tiere, wenn jemand das teilt, dann finde ich, das ist alleine schon ein Punkt, dass man sich ein bisschen länger vielleicht aushalten kann, wenn das mit den Kindern gut passt.
Ja, ich merke, dass es auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, so dieses Zukunftsvorstellung. Also eben genau einmal Gemeinsamkeiten für das, wie man sich eben im Alltag, welche Dinge man gerne im Alltag mag, wie man gerne zusammen im Alltag auftanken kann, sich schöne Momente machen kann. Und aber auch eben so Zukunftsvorstellungen, so wo will man hin, das sollte schon auch zusammenpassen.
Ja, wobei das bei uns ist es ganz komplett unterschiedlich. Also meine Zukunftsvorstellung ist, ich schreibe mal ein Buch und er denkt an Urlaub und solche Sachen. Also, wir sind da schon ein bisschen unterschiedlich. Aber ich finde auch, also ich habe letztens auf Instagram wieder so einen Post gesehen, wo, keine Ahnung, Menschen, die wenig Gemeinsamkeiten haben, die sind dann irgendwie von vornherein schon zum Scheitern verurteilt. Wo ich auch finde, diese Online-Ratschläge oder diese Beziehungsratgeber, die man manchmal liest, das muss für dich stimmen. Da kann ja niemand anderes was sagen. Also nur weil Menschen viele Gemeinsamkeiten haben, heißt es nicht, dass es gut kommt. Und umgekehrt. Ja. Und es gibt auch nicht, es gibt ja manchmal dann, ich hatte mehrere Beziehungen mit auch Menschen, die an einem anderen Ort leben. Und da haben auch viele gesagt, ja, das funktioniert nicht, das ist unterschiedlich von der Sprache und der Herkunft und Kultur und so. Ja, es ist schwieriger, aber es kann gut klappen. Also das muss doch jeder Mensch selbst für sich entscheiden oder diese Partnerschaft, diese Beziehung muss es für sich entscheiden.
Ja, absolut. Man muss sich selber sein Leben lebenswert machen, sagen wir so. Es ist vielleicht nicht von Beginn an einfach oder leicht oder so, dass man sagt so, hey, cool. Ja. Aber man muss es sich selber lebenswert machen und das kann man aber auch machen. Und man muss mit seiner Haut leben können. Und da muss man halt eben gucken, was passt und was passt nicht. Und ich denke, man kann sich in Unterschiedlichkeiten super ergänzen. Es ist halt eben die Frage, ob man eben zusammen in eine Richtung will oder nicht. Ja. Das sieht man selber. Ich denke, jeder hat da selber ein Gespür für, was man selber braucht. Ich finde es schön, wie du das gesagt hast, dass ihr Momente habt, wo ihr dann merkt, so nee, das ist schön. Also was du mit Leichtigkeit beschreibst. Ich muss sagen, für mich, ich würde es wahrscheinlich Sicherheit beschreiben. Und ich merke, diese Basis zu haben, ich finde, das kann einem eben auch wieder enorm Kraft geben für das, was man halt eben in der Welt alles an Chaos hat. Also da gibt es ja gerade genug Chaos.
Absolut.
Wenn ich mir so dieses ganze Chaos anschaue und auch schon denke so, was es schon früher als Chaos gab und was es vielleicht auch noch in unserer Zukunft geben wird, da ist es auf jeden Fall wichtig, Freundschaften zu haben, Beziehungen zu haben und dem Ganzen nicht alleine gegenüberzustehen.
Ja. Absolut. Ich denke, diese Erwartung ist ja in allen Bereichen, wenn man so fundamentalistisch aufgewachsen ist, dass Gott erfüllt ja alles oder dann eben der Partner oder die Partnerin. Aber dass es halt eben nicht die Wahrheit ist. Also ich meine, es ist jetzt auch so bei mir mit Gott. Ja, wo ist Gott denn? Wieso heilt er mich nicht zum Beispiel? Warum löst er die Probleme dieser Welt nicht? Der könnte das doch. Also ich glaube, das ist halt auch ein Teil der Dekonstruktion, dass man merkt, naja, ganz so einfach ist es eben nicht.
Was macht für dich einen Unterschied zwischen eben zusammenleben und zusammenwohnen oder jetzt verheiratet sein? Was würde für dich für die eine Sache sprechen, was würde für dich für die andere Sache sprechen?
Also ganz negativ, in der Schweiz zumindest, ist es, man zahlt unfassbar viel Steuern. Es wird alles teurer mit heiraten. Deswegen überlegt euch das gut, ob ihr das wollt. Finanziell lohnt sich das nicht. Aber
in Deutschland ist es, glaube ich, anders.
Echt? Nee, bei uns. Also man spricht bei uns sogar von der Heiratsstrafe zum Beispiel. Also das ist echt, ja, es ist echt krass. Von daher lohnt sich das nicht. Aber es lohnt sich halt insofern, dass man diesen Sicherheitsaspekt ein bisschen hat. Also wir haben vorher über die Scheidung gesprochen und ich bin unbedingt dafür, dass man sich scheiden lassen darf und dass man sich trennen muss, wenn es nicht mehr geht. Aber ich denke, es gibt jetzt zum Beispiel bei uns in den letzten Monaten, ich bin sehr eine impulsive Person, ich habe bestimmt 20 Mal gesagt, ich lasse mich scheiden, weil ich halt wütend war oder so, sollte man nicht machen. Ich mache eigentlich alles falsch, was man nicht sollte, ne? Aber ich bin eigentlich froh, dass ich diese Hürde jetzt habe, weil ansonsten wäre ich vielleicht gegangen, ja. Aber so, ich weiß halt, dieses ganze Papierkramzeug und jetzt ist irgendwie den Familien, aufzudröseln, dass man sich eben jetzt halt trennt und so. Nee, das ist halt eine Hürde, die quasi eben auch positiv sein kann, jetzt in unserem Fall. Bitte nicht falsch verstehen. Also wer sich trennen muss, weil es nicht mehr geht, der soll das unbedingt können. Und den soll die Hürden auch nicht zu groß sein. So. Aber für was sich es auch lohnt, denke ich, ist halt echt, dass auch so ein Zeichen so ein bisschen ist. Jetzt in unserem Fall haben sich halt zwei Familien zusammengetroffen und die verstehen sich gut. Mein Papa schreibt mit meinem Schwiegerpapa ganz oft WhatsApp. Die sind da politisch sehr ähnlich, ähnlicher Meinung und so. Die können sich jetzt da austauschen über ihre liberalen Familien und so. Ja, ist irgendwie süß. Und auch, ich habe ja keine Kinder, aber ich habe ja jetzt ganz viele Nichten und Neffen bekommen zum Beispiel. Und jetzt habe ich so ein bisschen Teil. Also ich bin jetzt die Tante und das ist ganz eine coole Rolle irgendwie. Oder ich bin eine Schwiegertochter geworden. Meine Schwiegermama und ich haben viel Kontakt. Das ist irgendwie schön. Man bekommt plötzlich viel mehr Familie mit, geschenkt dazu. Das ist irgendwie schön.
Ja, schön. Das ist einfach nochmal so ein bisschen so ein mehr Verbindlichkeit und dadurch halt eben Familien zusammenwachst. So.
Es ist aber auch schwieriger. Also es ist nicht nur einfach, es ist auch schwieriger. Mehr Familie heißt auch mehr Konflikte, mehr Planungsschwierigkeiten und so weiter und so fort.
Mehr Menschen.
Mehr Menschen. Menschen sind immer anstrengend. Deswegen Weihnachten mit der ganzen Familie, das ist jedes Mal ein Riesenchaos. Und ich bin dann immer wirklich kaputt. Aber es ist eben halt auch schön. Es ist immer beides, hat immer beides. Leben ist beides. Leben ist immer Zeitigkeit. Ja, ja, ich möchte es nicht missen. Ich würde den wieder heiraten, auch wenn es gerade nicht immer rund läuft, aber ich würde den wieder heiraten. Und ich denke auch tatsächlich, dass ich wahrscheinlich so für die Zeit, in der ich jetzt stecke, die beste Wahl getroffen habe. Es wird, mein Mann sagt immer, es gibt immer irgendwo jemand, der besser ist und hübscher ist und klüger ist und schöner ist. Gibt's immer. Aber für den Moment ist er glücklich mit mir und ich hoffe, das hält noch ein bisschen an.
Dankeschön. Ja, ich hoffe auch, ich hoffe für euch auch, dass es auf jeden Fall noch lange anhält. Gibt es noch irgendwas, das du unseren HörerInnen heute mitgeben möchtest, als abschließende Worte?
Vielleicht auch einfach nochmal so einen kleinen Hinweis, ihr müsst diesen ganzen Hochzeitsstress nicht mitmachen. Weil das war für mich wirklich das letzte Jahr das echt Krasseste, wie ich mich plötzlich selbst gestresst habe. Ihr müsst es nicht, macht euer Ding. Und wenn ihr nicht in Weiß heiratet, wenn ihr keine Kirche habt, wenn ihr nicht mal einen Hochzeitsredner oder Rednerin habt, dann macht's halt so. Das muss für euch stimmen. Lasst euch von Instagram und Co. nicht beeinflussen. Nicht negativ beeinflussen.
Vielen Dank, dass du heute da warst und ich bin gespannt. Ich habe auf jeden Fall Lust, nochmal mit dir zu quatschen und dann vielleicht nochmal auf diese Dating-Zeit einzugehen, so ja, mit gerne. 16, 17, so frisch aus der Gemeinde raus. Aber für heute wollte ich gerne über eure schöne Hochzeit gequatscht haben und Beziehung allgemein. Vielen Dank für deine Zeit, Sarah.
Sehr gerne.
Ich wünsche euch HörerInnen alles Gute, viel Kraft für euren Alltag gerade und hoffentlich bis bald.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks.